Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Astrid Ravod im Studio. Schönen guten Abend. Für eine Themenübersicht bleibt heute Abend keine Zeit, denn das erste K.O.-Spiel dieser UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 läuft schon. Im ersten EM-Achtelfinale stehen sich die Schweiz und Titelverteidiger Italien gegenüber. Und man glaubt es kaum, die Eidgenossen führen bereits mit 2:0, da in der 37. Minute Freuler getroffen hat und in der 46. Vargas. Wir schalten direkt mal live ins Berliner Olympiastadion zu Philipp Hofmeister und Jens-Jörg Rieck.
Italien muss sich schütteln. 2:0 steht's für die Schweiz.
Die Schweizer kommen damit wieder ins Spiel mit dem Erfolgsrezept, was auch in der ersten gewirkt hat. Hohes Gegenpressing, in diesem Fall Fehler da drüben auf der linken Seite bei Bastoni, dem der Ball, Mancini war es gewesen, dem der Ball da drüben verspringt. Auch so ein Stolperfehler, auch Ausdruck der Unsicherheit der Spieler auf dem Platz. Also so Szenen, wenn man merkt, es läuft, dann gelingt mal eine Volteta Magica oder irgendwas Besonderes, aber denen gelingt einfach gar nichts. Selbst einfachste Bälle verspringen und kommen dann wieder in die Füße der Schweizer, so wie jetzt zu Brelembolo. Der verteilt ihn in die Zentrale. Auf der rechten Seite wird von Doi gewartet, aber diesmal kann Italien das noch klären und der Ball geht zurück in die Schweizer rein, die das sehr kontrolliert in diesen ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit spielen. Sie führen, wenn ihr gerade reinkommt in unsere Übertragung, mit 2:0 und das geht auch völlig in Ordnung. Mittlerweile viele, viele Wolken über dem Stadion, Temperaturen noch immer zwischen 25 und 30 Grad und Italien wartet weiter auf eine gute Idee.
Weißt du, was ich gerade überlegt habe für 3 Sekunden, JJ? Ich habe gedacht, wäre die deutsche Mannschaft nicht besser Zweiter geworden, denn diese Italiener, die hätten die ja auch komplett aus dem Stadion gefegt hier heute. Absolut. Mit halbwegs normaler Form. Also mal gucken. Aber vielleicht fegen unsere Jungs ja auch die Dänen dann nachher in Dortmund vom Platz und dann ist es auch egal. Klar ist aber, die Schweiz sehr, sehr deutlich besser als diese Italiener, die so weit weg sind von einem Gegner, den du wirklich auf Augenhöhe ernst nehmen musst. Jetzt mal Chiesa mit einem Lauf in die Tiefe, wird aber nicht steil geschickt. Schimpft auch sofort, dass er da den Ball nicht vertikal direkt in den Lauf bekam. Stattdessen Neuaufbau geht es über Fagioli, der links hinaus auf den eingewechselten Mann, auf Mattia Zaccagni. Der bricht aber auch ab, geht nicht die Linie runter, sondern spielt wieder zurück in die Zentrale. Pfiffe gibt's. Das geht den Fans nicht schnell genug. Es ist auch wieder zu kompliziert. Da ist keine Geschwindigkeit drin. Da sind keine Laufwege in die Tiefe. Oh, und jetzt habt ihr ihn zum ersten Mal gerade wieder gehört. Unseren Freund rechts neben JJ, der hat das Ganze, auch das Gegentor, erstaunlich ruhig ertragen. Oh, Achtung! Und fast Eigentor an den Pfosten geköpft! Was machen denn die Schweizer da hinten? Du lieber Himmel, Fabian Scheer! Um ein Haar holt der Italien hier wieder rein. Das war völlig ungefährlich. Der Sommer war auf dem Weg nach draußen und der Scheer köpft den, will ihn eigentlich am Tor vorbeiköpfen und will auf Nummer sicher gehen und zur Ecke klären. Und das Ding klatscht an den rechten Pfosten. Hui! Das war jetzt aber mal ein kurzes Hallo wach und vielleicht ist das ja so eine Aktion, wenn es die Italiener aktiv nicht hinbekommen, dass die Schweizer sie wieder reinholen in so ein Spiel.
Müssen sie reinholen, alleine glaubt man gar nicht, dass sie es schaffen werden. Jetzt versuchen sie es da drüben mit Barella, der noch einer der auffälligsten ist in dieser über weite Strecken enttäuschenden italienischen Mannschaft.
Puh, 2:0 führt die Schweiz gegen Italien, den Titelverteidiger. 52 Minuten sind rum, soweit Philipp Hofmeister und JJ Rieck für den Moment. Wir kehren nachher zur Schlussphase natürlich spätestens zu dieser Partie zurück. Aber spannend ist natürlich auch noch das zweite Achtelfinale nachher ab 21 Uhr in Dortmund. Läuft jetzt gerade nämlich in diesen Minuten die DFB-Team-Abschlussbesprechung. Mathis Hohm, wir sind zwar nicht live dabei, aber können vielleicht ein bisschen spekulieren. Sie sind ARD-EM-Reporter. Was wird der Bundestrainer seiner Elf wohl mit auf den Weg geben?
Also auf jeden Fall kann ich sagen, dass sie damit offensichtlich durch sind. Denn ich habe gerade den deutschen Mannschaftsbus gesehen, der vor dem Hotel sich bereit gemacht hat, um die Jungs dann zum Stadion zu bringen, während die Dänen schon unterwegs sind. Die habe ich mit Polizeieskorte schon fahren sehen. Ja, und was wird er ihnen mit auf den Weg gegeben haben? Dass man geduldig bleibt wahrscheinlich gegen diese Dänen, die ja durchaus in der Defensive vor allem ihre Stärke bisher unter Beweis gestellt haben. Offensiv war das bisher ja ehrlicherweise beim heutigen Achtelfinale Gegner sehr dürftig. Ich habe das letzte Gruppenspiel zwischen Dänemark und Serbien im Stadion in München gesehen. Hui, da war sehr viel Luft nach oben. Noch dazu fällt mit Julman bei ihnen ein wichtiger Mittelfeldspieler gelb gesperrt aus. Christian Eriksen hatte Magen-Darm, soll zwar mit dabei sein heute, aber wer mal Magen-Darm hatte, weiß, das kann auch 2-3 Tage später körperlich einfach irgendwie alles noch nicht so bei 100% sein. Also da müssen wir echt mal schauen. Ich denke, Julian Nagelsmann wird gesagt haben, wir sind die Mannschaft, die heute auf jeden Fall das stärkere Team ist und wir müssen alles dafür geben, dieses Viertelfinale heute zu erreichen.
Haben Sie vielleicht auch schon ein bisschen was aus dem DFB-Lager gehört, wie die heutige Teamaufstellung aussehen könnte?
Ja, da können wir natürlich jetzt so langsam dann alle möglichen sozusagen Quellen, die wir haben, aktiv schalten, die es ja dann gibt. Normalerweise so eine 1,5 Stunden vorher bekommen wir das dann normalerweise. Aber es wird, glaube ich, gar nicht so viele Überraschungen geben. Also da Antonio Rüdiger fit ist, das wissen wir seit heute Morgen, hat also auch das Abschlusstraining und die Nacht ganz gut überstanden. Der wird mit dabei sein. Und dann gibt es nur den einen Wechsel, Jonathan Tah, gelb gesperrt. Das wird dann Nico Schlotterbeck machen. Und vorne drin, glaube ich, ehrlicherweise, wird Julian Nagelsmann sich diesen Joker-Moment nicht nehmen lassen, dass er Fülle Füllkrug einfach irgendwann bringen kann, wenn er es denn dann braucht.
Aber nicht von Anfang an, schätze ich mal.
Nein,
da kommt
das
Klaus
glaube ich nicht.
Ja, genau, Kai Havertz.
Genau.
Okay, ein Wort noch zu den Fans. Für den heutigen Abend sind ja in Teilen Deutschlands schwere Unwetter angekündigt. Wirkt sich das schon auf die Fans so nicht nur in Dortmund aus?
Also Frankfurt hat ja ganz schnell relativ am Vormittag, Mittag schon gesagt, das wird hier heute nichts. In Stuttgart war das ja immer so ein bisschen, wir müssen das Ganze mal ein bisschen beobachten, da muss man mal drauf schauen. In Dortmund sollen die schweren Ungewitter erst ab heute Nacht 1 Uhr kommen. Heißt also, wenn die Nagelsmann-Elf das, ich sag mal, in 90 Minuten durchkriegt, dann dürfte das wahrscheinlich alles funktionieren und vielleicht Dortmund den ein oder anderen Schauer abkriegen, aber jetzt nicht die ganz schlimmen Unwetter. Da müssen wir einfach mal ein bisschen drauf schauen. Ist bei Unwettern halt immer relativ schwer zu prognostizieren, wann genau und wo sie vor allem dann auftreten.
Vielen Dank, ARD-EM-Reporter Mathis Hohm. Keine Verlängerung ist sein und unser Wunsch auch zur Sicherheit der Fans. Und die DFB-Elf, die ist also, wir haben es gehört, im Anflug auf das Dortmunder Stadion, jetzt mit dem Bus, buchstäblich aber zuvor von Herzogenaurach zum Achtelfinale gereist per Flieger. Dabei hatten die EM-Organisatoren ja eigentlich ein nachhaltiges Turnier versprochen. Das hat Maximilian Rieger zum Anlass genommen, mal generell nachzuvollziehen, welche Mannschaft wann und wie oft geflogen und wer auf die Bahn umgestiegen ist.
Es gibt nicht viele Schweizer, die die Deutsche Bahn loben. Adrian Arnold gehört aber mit dazu.
Also die Bahn ist sehr komfortabel. Wir haben sehr viel Beinfreiheit für die Spieler. Es ist ökologisch nachhaltig,
findet der Mediendirektor des Schweizer Fußballverbandes. Die Schweizer haben die meisten Reisen bei dieser EM bisher mit dem Zug absolviert. Zweimal von Stuttgart nach Köln und einmal von Stuttgart nach Frankfurt. Nicht im Sonderzug, sondern in reservierten Erste-Klasse-Wagen im ICE. Das Material bringen zwei Kleinbusse zum Stadion. Und bis auf eine Verspätung von 25 Minuten habe alles gut funktioniert. Und auch den Spielern scheint es gefallen zu haben.
Die haben gespielt hauptsächlich, diesen Viererabteil oder Achterabteilen, Karten gespielt, Brandy Dog gespielt, Schach gespielt, ein bisschen wie Klassenfahrt.
Mit der Bahn zum EM-Spiel. Es geht also. Die Schweizer sind trotzdem eine Ausnahme. Nur 5 weitere Teams haben in der Gruppenphase ebenfalls den Zug genutzt. Das zeigt eine Auswertung der Reisebewegungen durch den Deutschlandfunk. Die meisten Strecken haben die Teams im Bus zurückgelegt. Auf jeder 4. An- und Abreise zu einem Spiel haben sie aber auch das Flugzeug genutzt. Obwohl der Europäische Fußballverband UEFA im Vorfeld viel von Nachhaltigkeit geredet hat.
Ich bin der Auffassung, dass es im Jahr 2024 und wenn man so eine Werbung macht für die nachhaltigste EM, dass es möglich sein sollte, tatsächlich auf alle Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands zu verzichten. Das muss möglich sein,
kritisiert Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Die Euro 2024 GmbH, die das Turnier organisiert, verweist darauf, dass man die Anzahl der Flüge deutlich reduziert habe. Bei der EM 2016 in Frankreich seien noch 75% der Reisen mit dem Flugzeug absolviert worden.
Tatsächlich gibt es eine Verbesserung und das muss man auch positiv bewerten,
sagt Metz.
Insofern ja, sie haben tatsächlich reduziert, aber eben noch nicht das, was man als nachhaltigste Variante sehen müsste, nämlich dass es gar keine Flüge mehr gibt.
Auch Forscher des Öko-Instituts hatten in einer Studie für die UEFA vor dem Turnier vorgeschlagen, dass Teams komplett auf Kurzstreckenflüge verzichten sollten. Den überwiegenden Teil der CO2-Emissionen des Turniers verursachen zwar die Fans mit ihren An- und Abreisen, gerade deswegen sollten die Verbände aber als gutes Beispiel vorangehen und auf Flüge verzichten, hieß es in der Studie. Diese Empfehlung hat der spanische Verband komplett ignoriert. Das spanische Team ist zu allen Gruppenspielen von Stuttgart nach Düsseldorf und Berlin geflogen. Auch die Engländer, Slowenen und Türken sind ebenfalls für kurze Strecken ins Flugzeug gestiegen. Die kürzeste Reise: ein 25-Minuten-Flug der türkischen Mannschaft von Hannover nach Hamburg. Stefan Wagner, Gründer der Organisation Sports for Future, hätte sich deswegen eine Vorgabe der UEFA gewünscht.
Wenn wir das wirklich ernst meinen, dann geht es eben am Ende nur mit verbindlichen Regeln für alle und nicht alleine mit Goodwill. Und ich glaube, das ist die Quintessenz bei allen positiven, aber eben dann auch negativen Beispielen.
Von einer solchen Vorgabe halten die Verbände aber wenig, auch Adrian Arnold vom Schweizer Verband nicht.
Letztendlich steht immer noch der Sport natürlich im Zentrum, aber innerhalb dieses Sports eben auch Überlegungen über Nachhaltigkeit oder eben auch über angenehmeres Reisen. Und das sind Faktoren, die dann wirklich in dieser zweiten Stelle kommen sollten.
Auch deswegen sind die Schweizer dann doch einmal geflogen, von Köln nach Stuttgart nach dem Spiel gegen Schottland. Ohne diesen Flug hätten die Schweizer im eng getakteten Turniermodus nur einen vollen Trainingstag bis zum nächsten Spiel gehabt. Soweit geht die Liebe zur Deutschen Bahn dann doch nicht. Dass der sportliche Erfolg für die Verantwortlichen im Zweifel wichtiger ist als der Klimaschutz, kennt auch Stefan Wagner, der unter anderem die TSG Hoffenheim zu Nachhaltigkeitsfragen berät.
Normalerweise könnte man sagen, das ist ja Quatsch, verliert kein Spiel wegen einer Bahnfahrt, zumindest hoffe ich das nicht bei so fitten jungen Menschen. Aber trotzdem muss man das dann durchhalten können. Und das ist, glaube ich, so in den Systemen noch nicht stark genug drin, dass da der Oberste sagt, so, das ist so, fertig.
Auch der DFB, der ebenfalls das Thema Nachhaltigkeit rund um die Europameisterschaft stark betont, verzichtet nicht auf das Flugzeug. Nach 3 Busfahrten in der Gruppenphase ist das Team für das Achtelfinale nach Dortmund geflogen. 36 Minuten Flug statt 4,5 Stunden Bahnfahrt. Für Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe eine verpasste Chance.
Natürlich ist es so, dass die deutsche Mannschaft da eine Vorbildfunktion hat. Das ist ein Riesenhebel rein in unsere Gesellschaft und das macht natürlich was, wenn die sagen könnten, wir haben komplett auf alle Flüge verzichtet. Da erreicht man ganz, ganz viele Leute mit dieser Botschaft, die EM sicher auch aus Marketinggründen sicher auch mit auf die Fahnen geschrieben hat, eben die nachhaltigste zu sein. Und wenn man das behauptet, dann muss man natürlich auch liefern und das haben sie nicht getan. Sie fliegen eben nach wie vor. Da gibt es gute Alternativen und die hätten genutzt werden können.
Diese Message wird der DFB nicht mehr aussenden können. Die Hoffnung von Stefan Wagner ist jetzt, dass die Kurzstreckenflüge die Debatte um die Verkehrswende in Deutschland verstärken.
Der Fußball ist ja nicht der einzige Akteur in der Gesellschaft, der solche kurzen Strecken oder für kurze Anlässe irgendwo hinfliegt. Das tun wir im Geschäftsleben und das tun wir bei Kurztrips sonst wohin. Und deswegen ist diese gesamtgesellschaftliche und diese systemische Frage die entscheidende. Aber wenn der Fußball dafür sorgen kann, diese Debatte anzustoßen, dann ist es eben ein Wert für sich.
Das Flugzeug ist bei den EM-Teams immer noch beliebt, soweit die Recherche von Maximilian Rieger. Und die Schweiz führt immer noch 2:0 gegen Italien, inzwischen in der 61. Minute. Als Manager und Direktor hat sich lange Zeit Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußballbund engagiert, bis er nach dem Vorrundenaus bei der WM 2022 in Katar den DFB verlassen musste. Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe hat Oliver Bierhoff getroffen und nachgefragt, wie er jetzt mit dem Abstand auf dieses Turnier schaut, auch im Vergleich zur WM 2006 in Deutschland.
Die WM 2006 war natürlich etwas ganz Besonderes, weil natürlich ein enormer Druck da war und man hat die WM in einem Lande gespielt. Ich glaube, es ist auch von dem, was drumherum passiert, ist nochmal was ganz anderes als jetzt diese Europameisterschaft hier 2024. Also das war eine sehr intensive Zeit und was einfach toll war, dass wir ein sehr vertrauensvolles, tolles Team hatten mit Jürgen Klinsmann am Anfang, aber auch Jogi, Hansi, Andi Köpke, Markus Sorg. Und da haben wir dann erstens volles Vertrauen gehabt und dann also eine Wagenburg auch gebildet und das andere auch in schwierigsten Momenten viel gelacht. Also das ist immer auch ein Ratschlag, den ich jedem gebe, entdramatisiere. Und das kann man jetzt ja auch hinterher sagen, das sind ganz wichtige Momente, alle schauen drauf und man macht irgendeinen Spaß oder versucht die Situation natürlich aufzulockern. Weil es hilft ja nicht, wenn du da als Verantwortlicher auch verkrampft an der Seite stehst.
Weil Sie das Wort gerade sagen, will ich mal nachfragen. Sie haben gesagt, Wagenburg mussten Sie aufbauen. Ist das wichtig bei so einem Turnier, dass man quasi die Mauer so hochzieht, dass man da nicht von allem Möglichen getroffen werden kann in den 6 Wochen oder wie lange es ist?
Ja, ich meine, auch schon 2006 waren wir sehr offen. Wir sind mitten nach Berlin gegangen. Also mit Wagenburg heißt jetzt nicht verstecken oder wegschließen. Aber unabhängig vom Turnier, wenn du so wichtige Themen angehst, musst du in der Führung, in dem engsten Team verbunden sein, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, obwohl man vielleicht auch mal hier und da das Eck, aber nach außen hin musst du da wie eine Eins stehen. Weil natürlich gerade bei der Nationalmannschaft, das war eigentlich auch natürlich in großer Anstrengung immer, da wollen natürlich alle dran ziehen. Ja? Das sieht man jetzt ja gerade beim Turnier. Ja? Das fängt natürlich von den internen Menschen an, die irgendwo bei der Mannschaft sein wollen, die dort mitwirken wollen, von den Medien, über die Politiker, über die Fans, über wie auch immer. Also es gibt die FIFA, UEFA, jeder will irgendetwas von der Mannschaft. Und ich habe mich da schon so ein bisschen als jemand gesehen, der versucht, genau diese Wagenburg zu verteidigen und zu sagen, wir sind zwar locker, aber es ist einfach wichtig, dass wir diesen Raum schützen. und entsprechend dann eben auch gerade in den Momenten, wo man fokussiert sein muss, nicht abgelenkt sein darf, dann eben auch geschützt ist.
Das heißt, es war Ihre Aufgabe auch dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Ablenkung oder möglichst wenig Stress von außen reingetragen wird und alle sozusagen immer fokussiert auf den nächsten Punkt gehen konnten.
Ich sage mal, die wichtigste Aufgabe bei mir beim Turnier war, dass ich eigentlich nur beobachtet habe und geschaut habe, dass keine Brände entstehen. Man muss sich das mal vorstellen, 6 Wochen, 24 Stunden, 50, 60 Personen, alle mit ihrem Ego, alle mit ihrer Persönlichkeit. Denn bei den Betreuerstäben haben wir ja auch in jedem Bereich Experten, die dann auch wieder Persönlichkeiten sind. Da hakt es natürlich mal. Und natürlich auch innerhalb der Mannschaft, wenn das erste Spiel beginnt, merkt man natürlich, da fängt jetzt ein bisschen Gerangel an. Jeder sieht, wo bleibe ich stehen, habe ich die Möglichkeit zu spielen oder nicht. Und für mich war immer wichtig, neben dem Trainer, der die technischen Dinge macht, einfach diese Dinge auszugleichen, indem ich entweder den Trainer aufmerksam gemacht habe oder indem ich mit den Leuten gesprochen habe oder indem ich gesehen habe, da entstehen Konflikte, das versuche ich vorher abzubügeln, dass man schon mal intern keine Unruhe hat. Und dann muss man natürlich noch sehen, dass von außen das Ganze irgendwo kanalisiert wird, weil wenn wir da die Türen offen gemacht hätten, hätten unsere Partner, die ja alles gerne machen wollen, rund um die Uhr uns benutzt, die Medien hätten ständig Anfragen gehabt, man hätte Fanaktionen gemacht und dann geht natürlich schnell dieser Fokus weg. Also das waren eigentlich die beiden Hauptaufgaben.
Jetzt haben Sie diesen Druck bei dem Turnier nicht. Sie sitzen zum ersten Mal quasi als Zuschauer auf der Tribüne. Wie ist das für Sie? Ist das komisch, ungewohnt? Wie erleben Sie das, wenn Sie jetzt zum Beispiel gegen die Schweiz in Frankfurt auf der Tribüne sitzen?
Weitaus entspannter. Und jetzt auch dieses Schweiz-Spiel habe ich natürlich mit Interesse verfolgt, habe aber innerlich gedacht, naja, eigentlich ist es doch egal, weil das nächste K.O.-Spiel kommt und das müsst ihr sowieso gewinnen. Ich bin da auch kein Freund von solchen Aktionen überzubewerten. Ich habe das auch zuletzt gesagt, wir haben ja auch bei der WM 2018 in Unterzahl gegen die Schweden in der letzten Minute das Tor gemacht, wo man dachte, das ist eigentlich ein Zeichen. Also wo ich bei der WM auch dachte, wow, das ist jetzt so ein Schub, es geht die Mannschaft, kriegt sie Vertrauen, jetzt wird sie fliegen. Nichts war, also sind abgestürzt. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen entspannter und distanzierter, aber natürlich mit großer Freude. Und finde es natürlich schön, etwas, was ich während den Turnieren nie hatte, dass ich natürlich rund um das Spiel viele Leute treffe, viele alte Bekannte und auch ein bisschen quatschen kann.
Wie erleben Sie denn das Turnier jetzt? Also wenn man sich umguckt, wenn man auch ein bisschen liest, wie so die Reaktionen sind, dann wird eins immer rausgestellt, die Stimmung ist ziemlich grandios in Deutschland. Ist das, würden Sie sagen, vielleicht schon die beste Geschichte, die man nach einer Woche erzählen kann oder nach anderthalb?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde sagen, wunderbare Bilder, die in die Welt gehen, von tollen Stadien, mit guter Stimmung, auch Fans, die sich friedlich, meist friedlich dann auch miteinander auskommen, tolle Fußballspiele und vor allen Dingen die deutsche Mannschaft hat mit einem emotionalen, leidenschaftlichen Auftritt schon die Herzen der Fans erobert und diese Begeisterung geweckt. Man spürt einfach, die Leute haben ein Bedürfnis danach, irgendwie sich zu freuen und zu feiern und sicherlich wird sich das jetzt noch steigern. Auch viele Menschen, die vielleicht jetzt das noch so ein bisschen parallel laufen, die nicht die super Hardcore-Fußballfans sind, die werden dann sicherlich jetzt im Laufe des Turniers dann auch noch mit eingefangen.
Vor dem Turnier hatten wir ganz viele Themen. Irgendwie hatte jeder riesige Erwartungen. Natürlich das Sportliche, aber auch die Politik hat selbst Erwartungen geäußert. Philipp Lahm hat von der Zeitenwende gesprochen. Irgendwie alle sollen sich wieder versammeln hinter dem Fußball. Haben Sie das Gefühl, das funktioniert, dass das wieder klappt, dass man so ein Thema hat, wo 83 Millionen in Deutschland und darüber hinaus in Europa irgendwie sich jetzt Zeit nehmen und hinter einer Sache versammeln?
Ja, ich glaube auch vor allen Dingen in Deutschland wird das positiv genommen und gibt natürlich wieder so einen emotionalen Ruck. Also Zeitenwende finde ich ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt nicht so anwenden. Ich persönlich schätze auch den Effekt, den Langzeiteffekt jetzt nicht so riesig ein, weil wir müssen halt die harten Hausaufgaben in den anderen Bereichen machen, in unserer Wirtschaftspolitik und auch sonstigen Politik, die wir da angehen.
Kann der Fußball nicht übernehmen?
Kann der Fußball nicht übernehmen. Und die Frage ist halt, ja, wir freuen uns und werden feiern. Dann ist der Urlaub vorbei und dann heißt es natürlich, wollen wir jetzt für das gleiche Geld 5 Tage oder 4 Tage arbeiten. Das sind dann wieder die härteren Themen. Aber ich glaube schon, dass das natürlich diese Freude und auch Verbindung mit der Mannschaft die Stimmung im Lande hebt und dass man deswegen auch gewisse Themen, die vielleicht schwierig sind, einfach positiver angeht.
2006 hat ja immer ein Attribut bekommen, was ziemlich abgegriffen ist. Ich nutze es jetzt deswegen auch nicht. Gehen wir in eine ähnliche Richtung 2024 oder ist das einfach was, was jetzt, wie Sie sagen, so 4 Wochen Urlaub ist und danach ist es wieder gut?
Ein Märchen könnte es ja schon werden. Das wäre ja schon schön, weil irgendwie die letzten 3-4 Jahre waren ja leider nicht so erfolgreich, auch das letzte Jahr nicht. Und eigentlich ist jetzt irgendwie mit den Märzländerspielen so ein Knopf gedreht worden, wo auch die Mannschaft es geschafft hat, geschlossen aufzutreten und man auch das Gespür hat, da ist ein Glaube, da ist ein Wille, da will man was erreichen. Und ich glaube, wenn ein Titel rauskommt, dann wird das auch ein Sommermärchen 2.
1996 im Londoner Wembley-Stadion holte Deutschland zum letzten Mal den silbernen EM-Pokal. Der dritte Europameistertitel wird immer mit dem legendären Golden Goal von Oliver Bierhoff verbunden sein, den Sie gerade im Interview mit Matthias Friebe gehört haben. Darüber haben übrigens die beiden auch noch gesprochen. Das Interview gibt es morgen an dieser Stelle zu hören. Und kleiner Spoiler, die Erinnerungen, die Oliver Bierhoff an diesen historischen Moment hat, die sind absolut überraschend. 70 Minuten sind gleich gespielt und die Schweiz führt im ersten Achtelfinale dieser EM in Deutschland immer noch mit 2:0 gegen den Titelverteidiger, gegen Italien. Die legendäre Tour de France, die muss in diesem Jahr mit vielen Traditionen brechen. Erstmals startet das schwerste Radrennen der Welt in Italien und erstmals endet es nicht in Paris. In der französischen Hauptstadt laufen nämlich die letzten Vorbereitungen für die Ende Juli beginnenden Olympischen Sommerspiele. Die erste Etappe heute führte von Florenz über anspruchsvolles Terrain nach Rimini an der Adriaküste bei heißen 35 Grad. Holger Gersker weiß, wer denn da mit diesen Bedingungen am besten klarkam.
Ja, es waren tatsächlich zwei Fahrer aus ein und derselben Mannschaft. Das sieht man ja selten, dass die Taktik eines Teams so gut aufgeht. Romain Bardet hat das erste gelbe Trikot gewonnen. Ein Altmeister der Tour de France, kann man sagen. Der 33-Jährige ist zum letzten Mal dabei. Er wird im kommenden Frühjahr seine Karriere beenden. 6-mal in den Top 10 der Tour de France. 2-mal auf dem Podium als Zweiter und als Dritter. Und nach 7 Jahren wieder mal ein Etappensieg. Und er hat einen Begleiter gehabt, nämlich Frank Vandenbroek, der ein absoluter Neuling ist auf all diesen Gebieten. Und den hat er vorausgeschickt in einer Fluchtgruppe, setzte dann selber nach und die beiden retteten letztlich 5 Sekunden Vorsprung auf das heranrasende Feld. Und in diesem Feld hat Wout van Aert Platz 3 belegt, der 9-malige Etappensieger aus Belgien. Und die großen Favoriten, um die es hier immer ging, Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel, von denen man glaubte, sie würden diese erste Etappe nutzen, um sich mal gegenseitig auf den Zahn zu fühlen. Die haben sich gar nicht wehgetan und fuhren allesamt mit diesem 5 Sekunden Rückstand über den Zielstrich.
Viele Beobachter sagen ja, es habe nie einen schwereren Tour de France Auftakt gegeben. Liegt das alleine an den zahlreichen Anstiegen auf dieser Etappe?
Ja, das wurde natürlich vorher bemessen an diesen 3600 Höhenmetern, 7 Bergwertungen offiziell. Nie ist übrigens dann doch ein bisschen falsch, weil natürlich vor 111 Jahren, beziehungsweise auch vor 121 Jahren, 1903 bei der ersten Rundfahrt, waren die Etappen 400 Kilometer lang. Das fährt heute keiner mehr. Das war dann noch ein bisschen schwieriger als das. Aber von der Neuzeit ausgehend ja. Was hier natürlich noch erschwerend hinzukam, war die Hitze. Am Start 35 Grad, dann in den Bergen zwar ein bisschen kühler, aber das ist natürlich auch deswegen eine Strapaze, weil das eigentlich im Frühjahr nie in Europa simuliert werden konnte, denn es war kühl bei den Vorbereitungsrennen, fast kalt, muss man sagen, und deswegen war das für alle heute wirklich, wirklich schwer.
Diese ersten Etappen in Italien, die stehen ganz im Gedenken an Marco Pantani, das große italienische Radidol, hatte 1998 zuletzt das Double mit Giro und Tour de France-Sieg geschafft. Wie präsent ist Pantani, der ja auch nicht unumstritten in der Radszene war, heute noch bei dieser Tour?
Ja, er ist hier in Italien ein Volksheld. Der Rest der Welt sieht das wahrscheinlich mit irgendwie blankem Entsetzen, wie man einem Doper so den Teppich nochmal ausrollen kann. Natürlich hat Pantani auch ein dramatisches Schicksal. Er ist ja ums Leben gekommen, angeblich auf Basis einer Überdosis Kokain. So zu 100% ist das nie geklärt worden. Und es gibt immer noch Angehörige von Marco Pantani, die weitere Gerichtsverfahren anstreben. Ja, sein Wohnort, sein Geburtsort, sein Sterbeort, überall geht es hier lang. Bologna, Rimini, Senatico. Ich fremde ein bisschen mit dem Gedanken, ihn hier zu würdigen, aber man sieht natürlich immer wieder unterwegs dieses Konterfei des Glatzkopfes. Il Pirata war ja sein Spitzname. Hier in Italien wird er immer der Held bleiben.
Wie Pantani will ja der slowenische Radsuperstar Tadej Pogacar das Double schaffen. Ist das denn dann überhaupt heutzutage tatsächlich noch im Bereich des Möglichen?
Das ist offenbar im Bereich des Möglichen. Also Tadej Pogacar gilt hier für alle als der große Favorit, hat auch ein bisschen den Vorteil, dass seine 3 Hauptrivalen alle erkennbare Schwächen haben. Jonas Vingegaard, der Sieger der beiden vergangenen Jahre, kann nicht fit sein nach 11 Wochen Verletzungspause, einem dramatischen Sturz, der dem vorausging und vor allem aber dieser Lungenquetschung, also für einen Ausdauerathleten wirklich eine schwerwiegende Verletzung. Primož Roglič, der Chef des deutschen Teams, das jetzt ja unter dem Label Red Bull fährt, wird 35 Jahre alt. Er wäre der älteste Tour de France-Sieger der Neuzeit. Also es ist nicht umsonst so, dass noch keiner in dem Alter die Tour gewonnen hat. Und Remco Evenepoel, der Youngster aus Belgien, hat bisher noch nicht durchblicken lassen, dass er im absoluten Hochgebirge tatsächlich konkurrenzfähig ist. Also ist Pogacar nun mal der Favorit. Und nichtsdestotrotz hat er nicht umsonst keiner dieses Double geschafft. Das wäre dann schon spektakulär. Und das sorgt natürlich für sehr, sehr viel Brisanz in dieser Rundfahrt.
Insgesamt sind 8 deutsche Starter bei dieser Tourausgabe dabei, darunter auch Georg Zimmermann und Simon Geschke beispielsweise. Wie sind Sie denn überhaupt alle in dieses Radrennen gestartet?
Unglückliche, vor allem was Simon Geschke angeht, denn diese Fluchtgruppe, die sich am Anfang gebildet hat, die hätte auch durchaus eine mit Simon Geschke sein können. Er war bei diesem Versuch, diese Ausreißergruppe zu konstruieren auf den ersten 20 Kilometern oft genug vorn dabei, aber letztlich war es so, dass dann eine Gruppe mit seinem Teamkollegen Isagire ging und wenn man sieht, dass am Ende Frank van den Broek den zweiten Platz belegt hat, das hätte auch seine Gruppe sein können, also er hat auf jeden Fall freie Fahrt. Georg Zimmermann war heute noch relativ diskret unterwegs, ich denke, der Augsburger ist schlau genug, sich ein, zwei Etappen herauszupicken. Auch er wird freie Fahrt bekommen, um möglicherweise einen ähnlichen Coup zu landen wie hier Romain Bardet.
Beobachtungen und Einordnungen waren das von Holger Gerska. Wir haben das Interview kurz nach der Zielankunft heute nach der ersten Etappe aufgezeichnet. Viele Radprofis bereiten sich in Höhentrainingslagern auf Etappenrennen wie diese Tour de France vor. Seit 1968 die Olympischen Sommerspiele auf einer Höhe von 2240 Metern in Mexiko-Stadt ausgetragen wurden, gibt es systematische Entwicklungen von Methoden des Höhenanpassungstrainings oder eben Höhentrainings. Dabei gibt es unterschiedliche Methoden. Eine heißt Sleep High, Train Low. Also schlafen in der Höhe, trainieren im Flachland, aber auch Sleep High, Train High, das ist auch noch eine Variante. Und der jüngste Trend, das sind beliebte Höhensimulationsanlagen in Hotels, bei denen man beliebig von Bergeshöhe auf Meeresniveau wechseln kann. Tom Mustroff hat sich das mal genauer angesehen.
In die Höhe ist vor der Tour. Wer bei der Tour de France erfolgreich sein will, geht ins Höhentraining. Das gilt nicht nur für Siegkandidaten wie Tadej Pogacar und Primož Roglič. Auch deren Helferriege nutzt die Höhe wegen der besonderen Bedingungen. Alle wollen durch die Sauerstoffarmut in der Atemluft, im Fachjargon Hypoxie genannt, ihre Körper zu erhöhter Sauerstoffproduktion stimulieren. Das kann zu besseren Ausdauerleistungen führen.
Also ich bin ja in der Höhe so viel unterwegs, auch als Bergsteiger und habe hohe Berge bestiegen. Deswegen ist die Training in Hypoxie schon sowas, was ich seit vielen Jahren verfolge. Also wo es wirklich belastbar ist, ist natürlich die Erhöhung der roten Blutkörperchen und generell die Adaptation von dem ganzen Organismus.
Beschreibt Matthias Baumann den Zusammenhang. Der Unfallchirurg ist Verbandsarzt des Bundes Deutscher Radfahrer, zugleich Chef der medizinischen Kommission des Radsport-Weltverbandes UCI und außerdem noch selbst passionierter Bergsteiger. Den Sportlerinnen und Sportlern seiner Verbände empfiehlt er allerdings Höhen weit unterhalb des Niveaus der Himalaya-Gipfel. 2000 bis 2400 Meter seien völlig ausreichend. Es mit der Höhe zu übertreiben, in der Hoffnung, den Körper noch mehr herauszufordern, bringe nichts. Das bestätigt Tour de France-Veteran Simon Geschke.
Wenn man zu hoch geht, merkt man es dann wieder, dass der Schlaf nicht so gut ist, weil der Puls einfach durch den geringeren Sauerstoff muss ja das Herz ein bisschen mehr pumpen, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen oder die Muskulatur. Und dann schläft man einfach nicht mehr so gut.
Geschke hielt sich vor der Tour anderthalb Wochen lang auf gut 2200 Meter Höhe auf. 10 bis 13 Tage haben sich für ihn als idealer Zeitraum herausgestellt. Der Hämatokritwert, der Aufschluss über den Anteil der roten Blutkörperchen gibt, stieg dabei um 3 Punkte. Das führte schon beim Giro d'Italia zu prächtiger Form. Für diese besondere Vorbereitung musste Geschke nicht einmal reisen. Statt in die Alpen zu fahren, blieb er ganz in der Nähe seines Wohnhauses in Freiburg. Dort ließ der Radprofi Hotelzimmer zu Höhenkammern umrüsten.
Also ich habe auf 2100 angefangen, jetzt bin ich auf 2300 und ein bisschen höher gehe ich wahrscheinlich auch noch.
Teilte er per Telefon direkt aus seinem Höhenzimmer mit. Präzise Angaben, wie sehr der Aufenthalt in dünner Luft die Blutwerte verbessert und wie viel Watt mehr das auf die Pedale bringt, gibt es allerdings nicht.
Das ist natürlich für jeden Organismus ganz verschieden. Wir haben ja auch in der Höhenmedizin, aber bei den hohen Bergen gemerkt, es gilt aber genauso fürs Höhentraining, dass jeder Organismus anders reagiert. Also man kann jetzt nicht sagen, ich bin so und so lang auf der Höhe, dann geht mein HB um 2-3 Punkte nach oben.
Bezieht sich Baumann auf die Kenngröße Hämoglobin. Um die Angelegenheit noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es in Sachen Höhentraining verschiedene Ansätze. Einer ist Sleep High, Train High, also in der Höhe schlafen und auch dort trainieren. Weil man auf 2000 Meter Höhe aber den Organismus nicht so stark belasten kann, weil es ihm an Sauerstoff aus der Umgebungsluft fehlt, kam die Variante Sleep High, Train Low ins Spiel. Das bedeutete, in der Höhe zu schlafen, um vom Effekt auf das Blut zu profitieren. Zum Training ging es aber hinunter auf Meeresspiegelhöhe für eine bessere Belastung der Muskulatur. Der jüngste Trend ist nun wieder der alte, oben schlafen und oben trainieren. Eine Schweizer Studie aus dem Jahr 2020 jedenfalls kam zu dem Schluss, dass kurze Sprintintervalle in einer simulierten Höhe von 3300 Meter zu einer 8-10%igen Steigerung von Wattwerten führten.
Also es hat immer wieder gewechselt. Das zeigt ja, dass sich da die Wissenschaft immer noch nicht ganz sicher ist und wird bestimmt auch nochmal wechseln,
meint Mediziner Baumann ganz pragmatisch. Viel ausprobieren ist angesagt, zumal jeder Organismus unterschiedlich auf den Reiz reagiert. Hinzu kommen praktische Aspekte.
Die meisten Athleten machen das jetzt mit dem Sleep High, Train Low eigentlich nicht mehr, weil es ja auch logistisch viel, viel aufwendiger ist. Da muss man jeden Abend mit irgendeinem Seilbahn nach oben fahren, schläft dann da oben. Da ist dann meistens kein gutes Hotel, fährt dann wieder am nächsten Morgen runter.
Simon Geschkes Idee ist eine Lösung des Problems. Eine Anlage zum Schlafen bei individuell regulierbarer Höhenluft. Trainieren kann man dann draußen auf Normalhöhe oder indoor auf der Rolle ebenfalls in Höhenluft. 4 Zimmer ließ Geschke im Bike Hotel Freiburg bereits so ausstatten.
Der Generator schafft aber 6 und braucht halt nicht nur den Generator, dann müssen die Leitungen halt in die Zimmer gelegt werden und die Steuereinheiten sind wichtig und da gucken wir mal, ob wir noch auf 6 erhöhen.
Etwa 80.000 Euro hat Geschke bisher in die Anlage investiert. Er will sie gern anderen Athleten zur Verfügung stellen. Einige Olympia-Athleten haben das Angebot bereits angenommen. Vor seinem Etappensieg beim Giro d'Italia nutzte Radprofi Georg Steinhauser die Anlage. Und Geschke selbst ist gespannt, ob ihn die heimatliche Höhenluft nun bei dieser Tour de France ebenfalls zu einem Etappensieg trägt.
Über den Effekt von Höhentrainingslagern auch in Simulationsanlagen und nicht nur für Radprofis berichtete Tom Mustroff. Owen Unser hat etwas geschafft, was deutschen Sprintern noch nie zuvor gelungen ist. Der Sprinter hat die magische 10-Sekunden-Marke über 100 Meter geknackt. 9,99 Sekunden für 100 Meter. Damit ist Owen Unser schneller als der legendäre Armin Harry, der 1958 die Strecke in handgestoppten 10 Sekunden noch auf der Aschenbahn gelaufen ist. Das ist schon eine herausragende Leistung. Neben weiteren bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, die Martin Raspe vor dem Finaltag morgen zusammenfasst.
Was für eine Vorstellung von Owen Unser. In 9,99 Sekunden trommelte er die 100 Meter herunter. So schnell wie kein anderer deutscher Sprinter vor ihm.
Das ist ein mega Gefühl. Ich habe mich heute mega gefühlt. Ich wollte es heute zeigen, was ich drauf habe. Und das habe ich heute auch getan.
Owen Unser verbesserte den deutschen Rekord von Julian Reuß um 0,02 Sekunden. Das Warten auf den ersten deutschen Sprinter unter 10 Sekunden ist damit also beendet.
Das zeigt mir, dass ich genau das, was ich jeden Tag im Training mache, das genauso richtig ist. Und dass ich nun das weitermachen muss, damit das weiterhin so bleibt.
Das dramatische Diskusfinale entschied die Olympia-Zweite Christine Pudenz für sich. Sie nutzte in Braunschweig ihre letzte Chance für die Olympia-Qualifikation. Und jetzt fährt sie nach Paris. Genauso wie Speerwerfer Julian Weber, der den Wettkampftag mit einer Weltklasse-Vorstellung begonnen hatte. Weber, zuletzt Zweiter bei der Europameisterschaft in Rom, kam auf knapp unter 87 Meter. Damit gehört er klar zum Kreis der Medaillenkandidaten bei den Olympischen Spielen.
Jürgen Kessing ist Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes und jetzt hier live bei uns am Telefon diese Rekordmarke von Owen Unser. Über die müssen wir natürlich sprechen, deswegen haben wir ihn erreicht. Wie überraschend, Herr Kessing, kam denn dieser Rekord von Owen Unser für Sie?
Also wir haben schon seit längerer Zeit erwartet, dass der ein oder andere Sprinter die Marke mal knacken kann. Selbst der Julian hatte das in den Beinen. Und wir kennen ja die Trainingswerte sowohl von Owen Unser oder von Joshua Hartmann. Drin haben die das schon länger. Und dass es jetzt endlich mal in einem Wettkampf und natürlich bei einer Meisterschaft gebracht haben, ist es umso erfreulicher. Und die Zeit ist ja umso wertvoller, wenn sie die Zeit von Armin Harry angeben, der 10,0 halt gestoppt ist. Dann sind die elektronischen Zeiten natürlich 24 Hundertstel eigentlich besser als die handgestoppten.
Was würden Sie denn sagen, ist ausschlaggebend dafür, dass im DLV auf einmal Sprinter Platz und Erfolg haben?
Ja, da zahlt sich, denke ich, die lange, harte Arbeit aus. Und die Sprinter arbeiten ja auch zusammen und steigern sich im Training gegenseitig und feuern sich gegenseitig an. Und die trainieren ja auch in Mannheim bei Bayer, bei dem Trainer, der da also auch den Weitsprung und den Sprint betreut. Und er ist da sehr erfolgreich, ein sehr junger Trainer. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren viel, viel Freude haben mit den Athleten, die er betreut und er auch in seiner Arbeit dadurch bestätigt wird.
Könnten Sie sich also vorstellen, dass das nicht nur eine Momentaufnahme jetzt ist, sondern möglicherweise die lange Durststrecke des DLV da beendet werden kann und eine Trendwende einsetzt?
Ah, das wünschen wir uns. Also es gilt ja der alte Spruch, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin. Und wenn jetzt der Erste die 10 Sekunden geknackt hat, dann wissen die anderen, wenn der das kann, kann ich das auch. Und das befeuert die natürlich in ihren Intensitäten, im Training und natürlich auch im Wettkampf, das zu beweisen, dass sie das auch drauf haben.
Welche Bedeutung, wir müssen mal noch mal so ein bisschen auf diesen historischen Vergleich zu Armin Harry eingehen, finde ich, aus dem Jahr 1958 Ausrufezeichen. Wie ordnen Sie denn diesen Erfolg ein, auch für den DLV, der ja damit jetzt wirklich einen Meilenstein erreicht hat?
Wir haben über Jahrzehnte hinweg eigentlich eine Durststrecke im Sprint gehabt. Bei den Damen war es ein bisschen besser mit der Gina und auch mit den Staffeln, die Frauen abgeliefert haben. Aber bei den Männern tut es gut. Es hat ja schon erste Lichtblicke gegeben in Rom bei den Europameisterschaften, dass die Männer eine Bronzemedaille bei der 4x100-Meter-Staffel geholt haben. Und da hoffen wir natürlich in der Zukunft, dass sich das bestätigt. Und sofern die alle gesund bleiben, ist das nicht der erste und nicht auch der letzte Läufer, der unter 10 Sekunden geblieben ist.
Sie haben Gina Lückenkämper gerade schon angesprochen, die sich auch für ihren Teamkollegen, besser gesagt, sehr gefreut hat heute. Welche Leistung haben Sie denn heute noch beeindruckt?
Ja, mich beeindruckt natürlich auch immer der Julian Weber, der Speerwerfer, der die Zuverlässigkeit in Person ist, der sein Leistungsvermögen Gott sei Dank regelmäßig abruft und würde ihm auch wünschen, dass er in Paris da auch auf den Medaillenrängen dann landen wird. Und natürlich auch habe ich mich gefreut für unsere Diskuswerferin, die Pudenz, dass sie jetzt endlich den Anschluss findet und hoffentlich in Paris dann das rausholt, was sie auch dann vorher schon in den vorherigen Jahren gezeigt hat und vielleicht auch da eine Medaille holen kann.
Ja, Christian Pudenz, die fährt also nach Paris und nimmt an den Olympischen Spielen teil. Sie haben allerdings nur 3 Startplätze, aber insgesamt dann mit Marieke Steinacker, Shanice Kraft und Claudine Vita noch 3 Anwärterinnen da drauf, also 4 Starterinnen und nur 3 Plätze. Wie geht's denn da jetzt weiter mit der Entscheidung?
Ja, dann das wird das sportliche Kompetenzteam entscheiden. Und Gott sei Dank haben wir diese Not, dass wir also mehr Kandidatinnen haben als Plätze zur Verfügung. Das ist uns lieber, als wenn wir nur 3 Plätze vergeben könnten, aber nur eine Kandidatin hätten oder unter Umständen gar keine. Ist eine komfortable Situation und das feuert auch den Wettbewerb innerhalb des Teams an. Und dann muss man schauen, dass dann die Nervenstärksten sich durchsetzen und dann auch in Paris entsprechende Erfolge haben.
Vielen Dank für dieses Live-Gespräch an DLV-Präsident Jürgen Kessing. Und der nächste Punkt wird sich auch nochmal mit den Olympischen Spielen beschäftigen, denn die Olympiastützpunkte in Deutschland sind eigentlich gedacht als Medaillenschmieden für den deutschen Spitzensport. Gebündelte Kompetenz an einem Standort, Trainerexperten und BetreuerInnen zusammen mit KaderathletInnen in einer perfekten Symbiose unter besten Rahmenbedingungen. Möchte man jedenfalls meinen. Aber Fakt ist, für das meiste davon fehlen die Mittel. Geld ist vor allem in NRW knapp. Dort sieht der Landessportbund langfristig die Medaillenerwartungen bei Sportgroßveranstaltungen gefährdet und schlägt Alarm. Wie genau sich die finanzielle Schieflage auswirkt, hat Benedikt Kaninski recherchiert.
Knapp einen Monat vor den Olympischen Spielen in Paris schlagen die Olympiastützpunkte Alarm. Im Haushalt für das laufende Jahr fehlen an den Standorten Köln, Essen und Dortmund insgesamt 260.000 Euro. Volker Lauer, Leiter des Olympiastützpunkts Rhein-Ruhr.
Wir befürchten, dass wir dann in der zweiten Jahreshälfte Anfragen, egal von Nachwuchskaderathleten oder auch Spitzenathleten, die vielleicht von Paris wieder zurückkommen, dass wir einfach Anfragen entweder kürzer halten müssten, vielleicht nicht so viele Betreuungsleistungen, nicht so viele Stunden im Monat gewähren können, sondern auch mal absagen müssen.
Konkret heißt das zum Beispiel, dass die Sportlerinnen und Sportler weniger Leistungen wie Ernährungsberatung, Physiotherapie oder auch Athletiktraining bekommen können. Vor allem in diesen Bereichen arbeiten die Olympiastützpunkte mit Honorarkräften, bei denen zuerst gespart werden kann. Das bedeutet auch mehr Arbeit für die festangestellten Trainerinnen und Trainer.
Dem Hockeytrainer, der jetzt nicht nur Hockeytraining, sondern auch noch das Athletiktraining übernehmen muss und vielleicht seine Kernkompetenzen eher in der Fachsportart sieht. Und wir brauchen einen Athletiktrainer auf Weltstandniveau, auf Goldstandardniveau, um quasi international agieren zu können. Und wenn uns das versagt wird, dann fehlt ja eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und die Athleten sind international nicht wettbewerbsfähig. Das ist ganz klar dann nachher auch messbar und spürbar.
Weniger Medaillen könnte einer dieser messbaren Faktoren sein. Auch die sportpsychologische Betreuung könnte von den Sparmaßnahmen betroffen sein. Dr. Christian Zepp arbeitet als Sportpsychologe an den Stützpunkten in NRW mit vielen Sportlerinnen und Sportlern.
Wir haben nur die Möglichkeit, auf bestimmte, besonders schwerwiegende Situationen zu reagieren, da wo Athleten wirklich mit viel Druck nicht zurechtkommen, wo es um Verletzungen geht. Aber eine Vorbereitung, eine proaktive Tätigkeit ist quasi nicht möglich. Und der große Nutzen von Sportpsychologie liegt einfach in der Vorbereitung auf Drucksituationen, damit die Athleten dann in der Lage sind, mit dem hohen Druck umzugehen, wenn es darauf ankommt.
Die Olympiastützpunkte haben demnach aktuell nur Geld für eine sportpsychologische Einheit pro Athlet oder Athletin im Jahr zur Verfügung. Viele Sportlerinnen und Sportler würden diese Betreuung deshalb aus eigener Tasche finanzieren. Die Forderung an das Bundesinnenministerium ist klar: mehr Geld oder weniger Erwartungshaltung an den Spitzensport. Auf Anfrage heißt es dazu von einem Ministeriumssprecher:
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat den Olympiastützpunkt Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023 mit etwa 8,5 Millionen Euro für den Bereich Betrieb und Betreuung, Trainingsstättenförderung, Trainermischfinanzierung sowie Projekte bzw. zentrale Maßnahmen gefördert. Die Tarifsteigerungen am Olympiastützpunkt NRW wurden in der Vergangenheit stets durch den Bund mitfinanziert. Auch für das Jahr 2024 ist der Bund gewillt, diese Erhöhungen zu finanzieren.
Dieser Darstellung schließt sich auch die sportpolitische Sprecherin der SPD Sabine Poschmann an. Stefan Meyer von der CDU hält dagegen und fordert von der Bundesregierung zeitnah eine Lösung für die finanziellen Probleme der Stützpunkte. Michael Scharf, Direktor Leistungssport beim Landessportbund NRW, spricht mit Blick auf die Berechnungen sogar von einer Verschleierungstaktik des Bundes.
Weil jetzt nehmen wir mal von den 8,5 Millionen 4 Millionen für die Trainingsstättenförderung raus. Das ist ein durchlaufender Posten, wo die Olympiastützpunkte nur das Bundesgeld nehmen und an kommunale Träger von Trainingseinrichtungen weiterleiten. Da hat kein Athlet irgendwas davon, außer dass seine Trainingsstätte sicher zur Verfügung steht. Dann nehmen wir noch die OSP-Trainerinnen raus. Das ist eine weitere Million. Und dann sind wir mal im Bereich der tatsächlichen Betreuungskosten, die an den Olympiastützpunkt geleitet werden. Nach dem offiziellen Berechnungsmodell würden uns in etwa 4,5 Millionen zustehen. Wir kriegen aber vom Bund 3,7 Millionen.
Anspruch und Wirklichkeit klaffen laut dem Landessportbund also weit auseinander. Fakt ist, es fehlt viel Geld, um die Spitzensportförderung an den Stützpunkten in NRW aufrechtzuerhalten. Leistungssportdirektor Scharf ist sich sicher: entweder die finanziellen Lücken werden zeitnah geschlossen,
oder aber ich muss den Anspruch runtersetzen und dann sage ich, Deutschland ist eine schöne Sportnation, aber wir sind auch glücklich, wenn wir im Medaillenranking 12, 13, 14, 15 sind. Und die Holländer uns schlagen und die Franzosen uns schlagen und die Engländer uns schlagen und andere Nationen uns schlagen. Das ist einfach nur die Ehrlichkeit, die wir jetzt uns geben müssen, zu sagen, wenn ich nach wie vor den Anspruch habe, Top-5-Nation zu sein, dann muss ich mehr tun und dann, das heißt auch in Finanzen muss ich da erheblich mehr tun.
Sonst könnten die Konsequenzen auch bei internationalen Sportgroßveranstaltungen bald sichtbar werden.
Und jetzt, wie versprochen, schnell zur Schlussphase nach Berlin. Die Schweiz führt immer noch 2:0 gegen Italien. Phil Hofmeister und JJ Rieck.
Nicht in Höchstgeschwindigkeit ausgeführt, sage ich mal.
Nein, wir sind in der letzten Minute dieser Nachspielzeit. Renato Steffen, JJ hat es gesagt, 1 für den VfL Wolfsburg, einige Jahre am Ball, darf auch noch ein paar Sekunden mithelfen. Auch das schöne Gesten von Murat Yakin, der versucht, alle damit einzubinden in dieses Spiel und allen das Gefühl zu geben, dass sie dazugehören. Ebischer geht dafür runter, 30 Sekunden noch in dieser Nachspielzeit und vielleicht schraubt die Schweiz noch am dritten Treffer mit Steven Zuber, der links hinausgelegt, vielleicht die Chance jetzt nochmal ins letzte Drittel zu gehen, aber das macht die Schweiz natürlich ganz clever, zurückgespielt zu Granit Xhaka, wieder ziehen sie da ihre kleinen Dreiecke auf, jetzt geht es wieder hintenrum über die Innenverteidigung, Italien läuft hinterher, läuft nochmal an mit Matteo Retteghi, der zieht auch nochmal einen kleinen Sprint an, Jan Sommer legt den Ball rechts hinaus auf den Flügel und dann dürft's das gewesen sein und genau so ist es, Hopp Schwyz, Hopp! Ins Viertelfinale und Arrivederci, Italia, das war gar nichts. Der Titelverteidiger ist raus, zu Recht raus. Was für eine schwache Darstellung von Italien in diesem ersten Achtelfinale. Reihenweise sitzen sie jetzt da am Boden und die Schweiz, die nicht unbedingt den Ruf eines Partyvolks genießt, maximale Frustentladung bei den Italienern. Die Schweiz auf Abstand. absolute Eskalationslevel. Ruben Vargas, Man of the Match, wird da geherzt. Murat Yakin strahlt übers ganze Gesicht. Rot-weiße Spielertraube. Freuler und Vargas, die beiden Torschützen. Und JJ, so viel müssen wir sagen. Ein so einseitiges erstes Achtelfinale hätte ich nicht erwartet.
Nee, viele hatten auf Italien getippt. Aufgrund der Erfahrung dieser Mannschaft gesagt, na warte mal, wenn die K.O.-Spiele kommen, dann wird das eine andere Mannschaft sein. Aber die Squadra Azzurra war ein Spiegelbild der Vorrunde, als sie Zweiter wurden in dieser Gruppe B. Die Schweiz war heute ein deutlich besserer Gegner über weite Strecken dieses Spiels. Hat doppelt so häufig aufs Tor geschossen, hat zweimal getroffen, einmal durch Volder und einmal durch Vargas. Und zieht sehr, sehr verdient ins Viertelfinale ein. Und in dieser Besetzung, dieses sehr ausgeruhte, sehr abgewogene Team von Murat Yakin, muss die erstmal geschlagen werden. Die Deutschen haben es versucht, haben auch nur ein 1:1 hinbekommen. Ja. Wir sind gespannt, freuen uns mit den Eidgenossen. So viel im Fußball gab es für die noch nicht zu feiern. Heute dürfen sie feiern und das zu Recht. Die Achtelfinalbegegnung Nummer 1 ist Geschichte. Der erste Viertelfinalteilnehmer ist jetzt auch klar. Es ist die Schweiz und nicht Italien. Der Titelverteidiger verabschiedet sich in Berlin. Und wir machen jetzt gleich.
Das ist die dicke Überraschung für mich. Im ersten Achtelfinale verliert Titelverteidiger Italien also 0:2 gegen die Schweiz. Glückwunsch aber an die Eidgenossen, die damit im Viertelfinale stehen. Das waren die Reporter Philipp Hofmeister und Jens-Jörg Rieck. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen liegt beim Red Bull-Heimspiel in Österreich auf Kurs für ein perfektes Rennwochenende. Nach dem Sprintsieg holte er sich auch noch Startplatz Nummer 1. Jens Gideon.
Die Gastgeber machen keine Geschenke. Red Bull und Max Verstappen auf dem Heimkurs in der Steiermark einmal mehr nicht zu schlagen. Der 26-Jährige qualifizierte sich zum 41. Mal in seiner Karriere für Startplatz 1. Die 8. Pole Position allein in dieser Saison. Die Startplätze 2 und 3 gingen an den einmal mehr starken McLaren-Piloten Lando Norris und George Russell im Mercedes. Beide könnten dem WM-Spitzenreiter auch in den 71 Runden in der Steiermark gefährlich werden. Stark der Auftritt von Nico Hülkenberg. Der einzige Deutsche im Feld fuhr mit seinem eigentlich unterlegenen Haas Ferrari auf Startplatz 9.
In Hamburg findet die Europameisterschaft im 7er Rugby statt. Heute standen die letzten Gruppenspiele und die Viertelfinalpaarungen für die deutschen Frauen und Männer an. Sebastian Trepper hier im Studio ist dafür unser Experte. Welche Ergebnisse bringst du mit?
Ja, für die Frauenmannschaft war das Viertelfinale gegen Belgien heute Nachmittag dann die Endstation. 7:17 am Ende. Das ist aber jetzt keine Enttäuschung. Das ist schon ein ordentliches Ergebnis. Die deutschen Männer, die trainieren unter professionelleren Bedingungen und spielen auch auf international höherem Niveau regelmäßig. Und Nationaltrainer Clemens von Grumko hat einen Medaillenplatz als Ziel ausgegeben. Und das Viertelfinale der Männer lief auch besser. Also Deutschland hat Italien besiegt, 35:12. Und vor allem in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch sehr klar. Zweite Halbzeit für Menschen, die 7er Rugby noch nie geguckt haben, das sind nur 7 Minuten pro Halbzeit. Das ist nicht so ein wahnsinnig langes Spiel, weil es so anstrengend ist. Die Mannschaft aus Deutschland steht damit morgen im Halbfinale gegen sehr starke Iren. Auch das Finale wird morgen noch ausgetragen. Und vielleicht, um die Variante noch ein bisschen genauer zu erklären, 7er Rugby ist eine Variante der weltweit beliebtesten Rugby-Art, Union. Da spielen aber 7 statt 15 Spieler pro Mannschaft und die spielen dann auch auf dem ganzen Feld. Also sehr viel Wiese für so ein paar Mann, die müssen ganz schön rennen. Bedeutsam ist diese Variante vor allem, weil sie auch bei den Olympischen Spielen ausgetragen wird. Die deutschen Mannschaften sind für Paris nicht qualifiziert, aber der französische Rugby-Superstar Antoine Dupont wird dagegen in diesem Sommer ausnahmsweise in diesem kleineren 7er-Team mitspielen. In Hamburg ist der aber noch nicht dabei.
Olympia müssen wir also abschreiben, aber die deutschen Herren, die könnten morgen ihren EM-Titel verteidigen?
Die waren Dritter beim letzten Mal und das ist eigentlich auch das Ziel, wieder da hinzukommen. Irland ist wahnsinnig stark, also eine Niederlage und dann ein Sieg im Spiel um Dritten wäre schon sehr, sehr gut.
Dann drücken wir da auch nochmal die Daumen und inzwischen ist auch für das deutsche Achtelfinalspiel gegen Dänemark gleich ab 21 Uhr die Aufstellung da. Ich lese sie Ihnen schnell noch vor, bevor diese Sendung zu Ende geht. Neuer im Tor, das ist klar, vor ihm Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sané, Gündogan, Musiala und was wir schon geahnt haben, Kai Havertz. Die anderen werden wahrscheinlich später reinkommen als Joker, haben wir gehört. Der Bundestrainer ist und bleibt Julian Nagelsmann. Ich bin Astrid Ravol und sage Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung und fürs Zuhören, auch im Namen von Technik, Regie, Online-Redaktion und allen daran Beteiligten. Bis nachher, 21 Uhr geht das Spiel los. Ab 22.50 Uhr hoffen wir, dass keine Verlängerung notwendig ist und Deutschland möglicherweise dann der Schweiz ins Viertelfinale dieser EM folgt.